Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Regionaljournal Basel heute zu oben mit diesen Themen. Basel schafft Gefangene zurück ins Heimatland. Sie wollen sich so besser resozialisieren, sagen die Fachleute. Voller Zuversicht in die Rückrunde, der FC Basel vor dem Spitzenkampf am Sonntag gegen den Leader Young Boys. Frech, fröhlich und schwul. Der Buchhändler Peter Thommen feiert seinen 60. Geburtstag und ist unser Wochengast im zweiten Teil der Sendung. Wolken und Nieselregen, so zeigt sich das Wetter am Wochenende. Am Mikrofon Wanda Düring. Vor 6 Jahren hat ein Mord zu Basel grossen Staub aufgewirbelt. In einer Telefonkabine auf einem belebten Marktplatz hat ein türkischer Mann seine Frau verschossen. Er ist zu 18 Jahren Gefängnis verurteilt worden. Jetzt ist er in die Türkei ausgeschafft worden, wo er den Rest von seiner Strafe absitzen soll. Basel-Stadt weist pro Jahr etwa 8 bis 10 Straftäter aus und die Tendenz ist steigend, Thomas Kambo.
Was man so eine Rückschaffung von Straftätern machen kann, dazu gibt es zwischen der Schweiz und verschiedenen Staaten ein spezielles Abkommen, beispielsweise auch mit der Türkei. Und wie bei allen Abkommen zwischen Staaten ist der Bund auch für den Vollzug zuständig, genau das Bundesamt für Justiz. Der Sprecher Volko Galli.
Der Sinn von dem Abkommen ist, die Wiedereingliederung in die Gesellschaft zu fördern.
Die vorzeitige Rückkehr ins Heimatland ist aber freiwillig. Der Straftäter, der im Schweizer Gefängnis sitzt, macht ein Gesuch an das Bundesamt für Justiz. Das tut es intensiv prüfen und dann mit dem Drittstaat eine Vereinbarung aushandeln.
Entweder wird der Vollzug einfach weitergeführt oder das ursprüngliche Urteil wird in ein Urteil vom Vollstreckungsstaat umgewandelt. Und das muss man eben während dem Überstellungsverfahren regeln.
Es wird also abgemacht, in welcher Form als der Straftäter in seinem Heimatland die Reststrafe absitzt. Gibt es da keine Einigung, dann wird das Gesuch abgelehnt. Im Jahr 2008 sind von der Schweiz immerhin 28 Straftäter auf diesem Weg in ihr Heimatland überstellt worden. Es haben aber auch gut 20 Personen den umgekehrten Weg gemacht, also Schweizer, die im Ausland straffällig wurden und auf eigenen Wunsch in die Schweiz zurückgekommen sind. Das Verfahren ist Bundessache, die Kantone haben also nicht viel zu tun damit, ausser dass sie dann schliesslich die Rückschaffung vollziehen müssen. Der einzelne Kanton kann auch nicht beeinflussen, in welches Gefängnis als die Rückschaften in ihrem Heimatland kommen, ob dort beispielsweise die Menschenrechte eingehalten werden. Der Klaus Mannhardt, der Sprecher vom Basler Sicherheitsdepartement.
Ich glaube, das ist etwas, wo das Bundesamt für Justiz vor allem sehr genau anschaut und auch wahrscheinlich dann garantieren will. Man kann natürlich nicht im Sinne von Amnesty International tätig werden als Staat und kontrollieren, sondern wenn man die Garantie hat von dem Staat, dann nimmt man an, das wird auch eingehalten und das ist eigentlich auch meistens so.
Das bestätigt auch der Volko Galli vom Bundesamt für Justiz. Man würde sich auf die schriftlichen Zusagen und Garantien verlassen. Kontrollen vor Ort beispielsweise gäbe es keine. Wo aber der Kanton ein handfestes Interesse hat an der Rückschaffung von Straftätern, das ist bei den Finanzen.
Der Strafvollzug in der Schweiz ist sehr, sehr teuer. Im Ausland ist er praktisch überall billiger. Und auch wenn man hier einen gewissen Teil muss zahlen, dann seitens von der Schweiz kommt es allemal für uns hier billiger, als wenn der oder die Betreffende hier bleibt.
Ein Aufenthaltstag in der interkantonalen Strafanstalt Post-Stadel beispielsweise kostet der Kanton Basel-Stadt im Durchschnitt 300 Franken. Im Jahr sind das über 100'000 Franken. Und das Geld kann er bei einer Rückschaffung sparen. Als allerdings Länder für zurückgeschaffte Straftäter eine Kostenbeteiligung aus der Schweiz verlangen, das hat man beim Bundesamt für Justiz noch nie erlebt.
Zu den Meldungen. Viel Lob für die Basel-Politiker hat der Bundesrat Didier Burkhalter bei der Eröffnung der MUBA zu Basel übrig gehabt. Als Nicht-Basler wurde ihm auffallen, dass die Basler eine sachliche Politik betreiben und wenig polemisieren. Und er hat sich in der Eröffnungsrede gefragt, ob das echt mit der Fasnacht zu tun hat.
In den Fasnachtsklicken trommeln und pfeifen Parteigänger von links bis rechts gemeinsam, bereiten sich Gewerkschafter und Unternehmer zusammen auf die 3 schönsten Tage im Jahr vor. Die Fasnacht als gemeinsames Kulturerlebnis relativiert politische Meinungsverschiedenheiten und trägt dadurch sicherlich zu einem konstruktiven politischen und gesellschaftlichen Dialog bei. Viel Musik, aber eine Harmonie. Das wäre vielleicht ein fantasievoller Lösungsansatz für die ganze Schweiz. Wir könnten alle Politiker zusammen in eine Basler Fastnachtsklicke schicken, damit sie Stärke der Gemeinsamkeit wieder neu entdecken und schätzen.
Vor dem Bundesrat Didier Burkhalter hat auch der Basler Regierungspräsident Guy Morin das Wort ergriffen und unter anderem dem Bundesrat eine Art Wunschliste oder, wie er es selber genannt hat, eine Einkaufsliste mitgegeben. Mit dem Schienenanschluss Euro Airport drauf, einem Wiesenberg und dem S-Bahn-Herzstück durch Basel. Die Schweizer Demokraten Basel Stadt sagen Ja zur Initiative «Der Landhof bleibt grün». Das Kleinbasel sei eines der am dichtesten besiedelten Wohngebiete in der Nordwestschweiz. Es gäbe zu wenig Erholungs- und Grünflächen. Der Basler Agrokonzern Syngenta hat im letzten Jahr einen Umsatz von knapp 11 Milliarden Dollar erzielt. Das sind 5% weniger als im 2008. Der Gewinn ist um 1% zurück, nämlich auf 1,37 Milliarden Dollar. Das Vergleichsjahr 2008 war allerdings ein Rekordjahr. Auf die Bilanz drückt die Rohstoffpreise und die Wechselkurs, teilt Syngenta mit. Auch die Basler Einhäfen haben im letzten Jahr die Krise deutlich zu spüren bekommen. Der Umschlag ist um gut 10% zurückgegangen, nämlich auf knapp 6,5 Millionen Tonnen. Besonders drastisch ist der Rückgang bei den Metall gewesen. Da ist nur gerade noch die Hälfte umgeschlagen worden. Der Einbruch haben zum Teil die Erdölimporte aufgefangen. Die haben nämlich um 17% zugelegt. Ziemlich skrupellos hat sich gestern zu Liestel ein fast 50-jähriger Mann beim Autokauf gezeigt. Er hat beim Autohändler Anfang den Kaufvertrag unterschrieben und eine Probefahrt verlangt. Von der ist er allerdings erst nach 3,5 Stunden zurückgekommen, besoffen und, wie die inzwischen alarmierte Polizei festgestellt hat, auch ohne Fahrausweis. Am Sonntag rollt der Ball wieder. Nach 2 Monaten Winterpause greift der FC Basel wieder in die Schweizer Meisterschaft ein. Zum ersten Spiel der Rückrunde empfängt der FCB gerade den Leader, die Berner Young Boys. Der FCB hat zurzeit einen Rückstand von 7 Punkten auf IB. Gewinnen die Basler, kämen sie bis auf 4 Punkte an. Verliert aber der FC Basel, wächst der Rückstand auf 10 Punkte an. Martin Jordan.
10 Punkte Rückstand nach dem Match gegen IB. Für den FCB-Stürmer Alex Frey ist das nicht einmal ein Gedanke wert. Er hat sich heute an der Medienkonferenz vor dem Start in der Rückrunde viel mehr zur Aussage hinreissen lassen. Er wisse, dass der FCB am Sonntag gewinne. Woher die Zuversicht, Alex Frey?
Ja, weil ich sonst gerade so gut daheim bleiben kann. Ich muss ja positiv denken. Und ich habe ja gesehen, wie wir in der Vorbereitung trainiert haben, wie wir uns vorbereitet haben. Und ich sehe, dass die Mannschaft an Qualität gewonnen hat. Und darum bin ich auch überzeugt, dass wir gewinnen.
Es wäre nach 6 Niederlagen hintereinander gegen die Young Boys wieder das erste Erfolgserlebnis für den FCB. Ganz so sicher wie der Alex Frey ist sich der FCB-Trainer Thorsten Fink zwar nicht, dass die schwarze Serie beendet wird, aber zuversichtlich ist er schon, denn die Stimmung in der Mannschaft sei sehr gut.
Wenn wir das einfach mitnehmen können, das Spiel, dann haben wir sicherlich auch große Chancen, das Spiel zu gewinnen. Es war in der Vorbereitung alles optimal, Trainingslager war optimal. Wir haben wenig Verletzte in der Vorbereitung dazu bekommen noch und von daher sind wir gut gerüstet für das Spiel.
Und der Spitzenkampf wird auch vor einer schönen Kulisse stattfinden. Stand heute sind 27'400 Tickets verkauft, wobei man ja nie weiss, wie viele von den rund 22'000 Jahreskartenbesitzer am Schluss gar nicht im Stadion sind. Match zwischen dem FCB und IB werden von der Basler Polizei als Risikospiel eingestuft. Das heisst, es besteht eine gewisse Möglichkeit für Ausschreitungen. Der Thorsten Fink sieht sich und seine Mannschaft schon ein Stück weit in der Verantwortung, dass es nicht zu Krawall kommt.
Wir können nur das tun, indem wir nichts anheizen als Mannschaft und als Trainer, dass man nicht die Situation noch anheizt. Ich sage ja immer, wir konzentrieren uns, auf unser Spiel und wollen die ganze Situation nicht noch anheizen. Das ist ja völlig klar. Das können wir machen. Wir können fair sein im Spiel. Fair Play geht immer vor. Und das ist das, was das Team dazu tragen kann oder dazu tun kann und der Trainer.
Auf dem Spielfeld kennt der FCB aber kein Pardon mit den Berner. Die Basler wollen als Verfolger schon im ersten Spiel Druck machen auf den Leader und sich so noch an IB ankämpfen. An vorderster Front mitkämpfen wird natürlich der Alex Frey, der als äußerst ehrgeiziger Spieler gilt. Wie fest wird er sich denn über einen Sieg gegen IB freuen?
Genauso wie nach einem anderen Sieg, aber es ist, wie soll ich sagen, quer mir einfach dagegen, dass jetzt die Leute sagen, ja, das ist richtungsweisend und du wirst nicht Meister, wenn du verlierst und so. Sondern auch dann ist immer noch alles möglich. Aber es ist ein enorm wichtiges Spiel und wichtige Spiele gewinnt man immer gern. Aber es ist nicht so, dass ich nachher heimgehe und zwei Flaschen Champagner aufmache, nur weil ich gegen IBE gewonnen habe.
Und wie hässig wären sie, wenn er verliert?
Sehr hässig.
Sagt der FCB-Stürmer Alex Frey im Beitrag von Martin Jordan. Heute hat der FC Basel noch bekannt gegeben, dass er der Hauptsponsor Novartis seinen Vertrag um 3 weitere Jahre verlängert hat. Mittlerweile ist es in 19 Minuten 6. Sie hören das Regionaljournal Basel auf DRS1 und wir kommen zum Wochengast. Und das ist heute der Peter Thommen. Er hat einen kleinen Buchladen in der Rheingasse zu Basel. Dort verkauft er Magazin, Literatur und DVDs für Schwule. Und das schon weit über 30 Jahre lang. Daneben ist der Peter Thommen Mitbegründer der homosexuellen Arbeitsgruppe Basel und heute noch aktiv im Kampf um bessere Anerkennung für Schwule. Maya Brändli hat ihn zu seinem runden 60. Geburtstag im Laden besucht.
1, 2, 30, 40, 50 und 60. So schnell ist es gegangen. Und so schnell sind sie wieder draus.
Ich darf zwar über die Wünsche nicht reden, aber haben Sie einen zum 60.
Ja, noch weiter so zu sein, wie ich bin, gesund und busper. Und frech.
Und schwul.
Ja, und schwul, ja. Ja, das bedingt sich. Das bedingt sich. Ja, wir wollen es doch noch ein bisschen brennen lassen. So. Ich hoffe, dass wir am 70. 7 Kerzen können.
Das machen Sie immer noch in Ihrem Buchladen dann?
Ja, 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 ja. Bis an mein Lebensende.
Also Sie wollen nichts anderes machen?
Nein. Nein, nein,
nein. In einer Diskussion hat man Ihnen das Etikett Schwulenpapst angehängt und Sie haben das noch toll gefunden. Warum eigentlich?
Ja, weil da damit erstmals der Versuch gemacht worden ist, meine Stellung zu definieren. Weil ich habe irgendwo in dem Stadtkuchen rumgewurstelt, ohne dass ich irgendeinen Titel oder eine Bestimmung hatte. Oder? Und dann habe ich gefunden, okay, das ist es.
Papst.
Ja.
Schwuler Papst.
Ja, da gibt es nur einmal.
Und das sind Sie?
Ja.
Was meint die Kirche zu Ihrem Schwulsein?
Ich bin evangelisch getauft. Aber die Kirche, das ist weiter Begriff und vor allem katholisch, die hat noch lange nicht ihren Frieden gefunden mit der Homosexualität. Denn dort steht in der Bibel, du sollst nicht beim Mannen liegen wie bei einem Weibe. Also das heisst, man soll Mann nicht penetrieren wie eine Frau. Das ist das einzige Problem, das die Kirche hat mit der Homosexualität. Und Männerliebe war nie ein Problem. Der David hat Jonathan geliebt, der Jesus hat den Jüngling von Kapernaum geliebt, weil, als er das Grab aufgemacht hat, sah er ihn und er liebte ihn. Und dann sind sie nackt unter linnenem Gewande ins Obergeschoss gegangen und er hat ihm das Geheimnis Gottes offenbart. Aber das, von dem redet nie jemand.
Sie jetzt?
Ja, endlich!
Sie haben vorhin, als ich reinkomme, gesagt, oh, eine Frau, Sie können sich ja gar nicht vorstellen, wie das ist als Schwule. Wie ist es denn als Schwule?
Man wird zwar zur Frau gemacht, quasi gesellschaftspolitisch, nicht? Vor allem in Bezug auf Machismo und so, aber man ist aber doch nicht eine Frau, weil man ist zugleich ein Objekt, aber nicht ein begehrtes Objekt. Weil Frauen sind ja von Machos begehrt, oder? Aber dann bei den Männern ist es dann doch wieder etwas anderes. Nicht? Da könnte man ja selber darunter kommen. Nicht?
Jetzt haben Sie Geburtstag und Sie haben hier Gäste im Laden. Ich will jetzt nicht weiter stören. Wir gehen jetzt ins Archiv finden.
Sie sehen, was ich immer noch zu tun habe in den nächsten 10 Jahren. Es wird mir nicht langweilig werden. Darf ich Sie hier auf den Stuhl bitten?
Also in Ihrem Archiv unterstehen entschieden mehr Bücher als im Laden, sehe ich gerade.
Ja, was sich halt in 30 Jahren ansammelt. An Literatur, wo heute gar niemand mehr daran denkt. Das ist schon mal der Grundstock für Akadas Schwulenarchiv, den ich möchte an Staatsarchiv übergeben.
Stichwort 30 Jahre. Sie sind schon ganz lange in dieser Schwulenszene. Sie haben die Anfänge auch in Basel erlebt und mitgestaltet. Das war Anfang 70er Jahre.
Los ist es gegangen mit dem Film, der nächstens im Arte kommt. Aber nicht der Homosexuelle ist pervers, sondern die Situation, in der er lebt, von Rosa von Braunheim. Und der ist gezeigt worden in Basel und dann auch in Zürich und auch in anderen Städten. Und das hat dann die Schwulen und die Homosexuellen, wie man damals gesagt hat, das ist das Wort Schwulen, ein Schimpfwort gewesen, auf die Strasse gebracht, nachdem sie den Film gesehen haben, also zusammengebracht, und man hat beschließen, etwas zu tun. Nachdem die Schwulen in den 60er Jahren durch sehr zahlreiche Mordfälle ins Gerät gekommen sind in der Presse, ist das dann gerade noch so ein bisschen der letzte Anstoss gewesen.
Also hat es schon eine Schwulenbewegung auch vorher, die war eher im Untergrund gewesen, und sie sind jetzt in die Öffentlichkeit geraten mit ihrem Homosexuellen, damals noch dann schwul sein.
Also ich habe natürlich das andere nicht mehr so richtig kennt, so Isola-Club, Gäbergässli. Aber ich hatte schon ein Bedürfnis gehabt, dass ich mich nicht muss verstecken muss und dass unsere Leute auch zur Kenntnis genommen werden. Und das ist in der homosexuellen Arbeitsgruppe dann nachher langsam entstanden, durch dass man sich öfters getroffen hat nach dem Film und dann am Schluss schliesslich einen Verein gegründet hat, der einem das gesellschaftliche Coming-out dann auch erleichtert hat durch den Zusammenhalt.
Also zuerst in Basel sind sie vor allem bekannt worden durch Katakombe, das war ein Disco, ein Totentanz, der von der Habs betrieben worden ist, wo man kennt hat, wo auch sehr beliebt war und auch sehr legendär. Warum gerade ein Disco?
Der Schwule war es nicht möglich, in heterosexuellen Discos einfach miteinander zu tanzen. Das ist nicht akzeptiert worden. Und das war auch die Möglichkeit, dass man sich hätte ein bisschen Finanzen reinholen konnte. Mitgliederbeiträge waren fast null. Und natürlich hat es auch eine Ausstrahlung gehabt. Es war attraktiv auch für Heteros. Es hat sich auch ein bisschen gemischt. Und man hat doch einen Punkt gehabt, wo man sich getroffen hat, wo man ausser den üblichen Geheimen, so quasi im Isola-Club und im Park und auf der Toilette, ist das eine Alternative gewesen.
Sie haben vorhin gesagt, schwul sei ein Schimpfwort gewesen. Basel hat aber ein Mann gehabt, der sehr bekannt war, nämlich der Fred Spielmann, unübersehbar schwul. Hat das einen Einfluss auf die Schwulenszene in Basel?
Ich denke schon. Der Fred Spielmann hat ja mit dem Monsieur Peggy, der jetzt auch schon sehr betagt ist, schon in den 40er Jahren eine Hochzeit veranstaltet, was noch kein Partnerschaftsgesetz gibt. Und er war natürlich ein exotischer Vogel gewesen. Und so exotischer Vogel, wie er war, haben sehr viele Schwule ja sich nicht mit ihm können identifizieren, mit dem einzig öffentlich Sichtbaren quasi. So haben viele das Gefühl gehabt, ich bin gar nicht schwul, ich bin ja nicht so wie der Fred Spielmann. Das ist mir auch so gegangen. Die einzigen Schwulen, die in der Gesellschaft sichtbar waren, sind die exotischen Vögel gewesen.
Also Sie haben gesagt, Ihnen ist das auch so gegangen?
Ja. Ich habe mich auch lange nicht mit Schwulsein oder so identifiziert, obwohl ich schon von klein auf immer sexuelle Kontakte hatte mit Nachbarsbuben oder Schulkollegen oder so. Auch halt, ich habe immer gewusst, man redet nicht darüber. Aber so schlimm habe ich es nie empfunden. Und mit 20 habe ich dann effektiv gemerkt, wo ich dazugehöre.
Sie haben vorhin gesagt, Sie haben Tabs gegründet, Sie haben in der Katakombe eine öffentliche Fläche gehabt, um auch sich zu zeigen. Die sexuelle Revolution ist die bei den Schwulen in dem Fall in den 70er Jahren auch angekommen?
Unbedingt, ja, unbedingt. Im Rahmen von der allgemeinen Diskussion über Sexualität hat man dann halt auch über Homosexualität diskutiert.
Aber noch nicht ganz so offiziell?
Nein, es ist ja alles immer noch sehr belastet gewesen. Allenfalls hat es theologische Diskussionen gegeben. Aber zur Politik und so. Das haben dann, die Schulenbewegung hat dann endlich den Kontakt zur Politik geschafft, oder? Und ich bin auch später mal zum Karli Schneider gegangen, ein Interview gemacht, was man heute auch nicht mehr kann, so einfach so das Gerät auf den Tisch und sagen, so, was meinen Sie jetzt als Polizeidirektor zu den Homosexuellen, oder? Das war dann 79 rum. Und 80 haben wir dann die grosse Gay-80 gehabt.
In Basel.
In Basel, die Demo, wo auch noch Queen Elisabeth schnell vorbeigekommen ist. Und das war richtig witzig gewesen, weil wir sind am Polizeidepartement vorbei und vom Marktplatz. Und sie haben, das Leintuch haben sie mitgetragen, das Transparent. Auf diesem Leintuch lieben wir uns dreimal täglich oder so. Und es war eins aus dem Kantonsspital. Also, es war ganz eine andere Atmosphäre gewesen als ganz früher. Und dann ist der grosse Einbruch gekommen.
HIV.
HIV mit der Krankheit AIDS. Und es hat also schon Bäume umgeschlagen.
Dort hat man ja die Schwulen gross ins Rampenlicht gestellt.
Man hat sie quasi wieder neu beurteilt.
Die Krankheit selber ist ja als Schwulenseuche und als Schwulenkrebs einmal zuerst gehandhabt worden.
Ja. Es ist zu befürchten, dass man einmal die Schwulen wird Schuld geben, dass sie AIDS verbreitet haben. Und ich sage, ich hoffe aber, dass man irgendwann einmal den Schwulen ein Denkmal wird setzen und sagen, dank der Schwulen haben wir es so früh entdeckt.
Der Virus, der hat auch die Schwulen so öffentlich gemacht, dass man auch vielleicht anders hätte können auf die Schwulen schauen können. Also vorher war es einfach schwul-schwul gewesen. Und durch die HIV-Epidemie hat man dann doch noch differenzieren.
Und professionell. Also mit HIV ist es dann endgültig professionell geworden. AIDS-Beratung, also auf dem medizinischen Bereich und dann AIDS-Hilfen gründigen. Wesentlich, die Schwulen haben da dran mitgeholfen. Oder? Dort hat es mal richtig mal sich etwas etabliert.
Basel hat ja 1988 eine Ausstellung gegeben. Und zwar hat die geheißen Männergeschichten. Da ist erstmals die Geschichte der Schwulen, vom Schwulsein, wissenschaftlich auch und vom breiten Publikum aufgeschafft worden. Die Ausstellung hat für einen ziemlichen Wirbel gesorgt, weil die ist in Europa unikat gewesen. Es hat etwas entsprechendes in Berlin gegeben, aber für die Schweiz ist das weit allein gewesen. Ist Basel so ein liberales Pflaster gewesen, dass es nur in Basel können entstehen?
Die Stimmung und, wie soll ich sagen, die Leute sind einfach in Basel dafür da gewesen, dass so etwas zustande gekommen ist. In Zürich wäre das also mit dem Drama früher, mit dem Stützli-Sex und so, das war in Zürich undenkbar gewesen. Und in Basel ist auch von der Politik her ist das Klima so liberal gewesen, dass man das machen konnte. Das war die erfolgreichste Ausstellung aller Zeiten für die Kaserne gewesen. Tausende von Zuschauern.
Keine roten Zahlen.
Keine roten Zahlen. Der Rest von den Einnahmen ist dann noch für ein Geschichtsprojekt fürs Buch übrig geblieben. Und nochmal ein Rest davon ist dann auch für das Schulenarchiv geblieben, sodass man das jetzt Geschichte von der Schwulen jetzt ein festes Thema ist.
Sie sind dann später in die Politik gegangen. Sie haben sich aufstellen lassen als schwuler Grossrat. Sie sind dann zwar allerdings nicht der Erste gewesen, aber doch ein Prominenter.
Ja, weil es zum ersten Mal in der Geschichte von der Schweiz halt homosexuelle Listen gegeben hat. Die Homosexuellen haben sich quasi noch nie politisch etabliert oder exponiert. Höchstens im Zusammenhang mit dem Strafgesetz. Und dann haben wir also im 88 eine homosexuelle Liste gemacht, ganz euphorisch im Zuge der alternativen Bewegungen, was der gegeben hat, oder? Gewisse haben mit uns auf keinen Fall eine Listenverbindung eingehen, lieber mit irgendwelchen anderen Humorlisten, das hat man dort schon gesehen. Aber wir haben immer eine respektable 0, weiss nicht wie viel Prozent gemacht. Und das Witzige ist, man hat immer anhand von den Detailresultaten gesehen, in welchem Quartier in Basel schwulenfreundlich gewählt worden ist. Oder? Also die Schwulen sind mehr im Gundali, in Klein-Basel gehockt, oder? Und nicht im Keller oder im Bruder Holz. Es hat nie eine Wahl gegeben in dieser homosexuellen Liste. Ich finde auch heute hier noch wichtig, um die Gesellschaft in Erinnerung zu behalten, dass noch nicht alle Probleme bewältigt sind. Und das wir auch immer noch mitreden wollen.
Was sind denn heute Probleme?
Die Schwulen sind abgetaucht ins Internet. Und das bedauere ich sehr, oder? Das Milieu quasi, das ach so schlimme, ist leergefegt. Man geht nicht mehr einen trinken, um Freunde zu treffen und so ist alles um. Also sie tun sich nicht mehr um ihre Interessen kümmern, sondern man kann ja jetzt alles im Internet heimlich und diskret und anonym. Und das ist für mich ein Anzeichen, dass die Emanzipation noch nicht dort ist, wo sie muss sein.
Und wo hätte sie denn gern?
Ich hätte sie dort gern, wo Mutter zum Kleinen sagt, gefällt dir der Mann da? Und nicht versucht, ihn beizubringen. Wann bringst denn du deine Freundin? Hast du schon eine Freundin? Das sind so ganz kleine Sachen, wo es anfängt, oder? Und gut, heute ist es kein Problem mehr, den Partner an Party, Geschäftsessen und so mitzubringen. Aber ich denke, es ist keine Vorbereitung aufs Leben, oder mit der Homosexualität, keine Vorbereitung auf eine eintragende Partnerschaft. Und es gibt auch keine Möglichkeiten, im fortgeschrittenen Alter als Schwule zu überleben in dieser Heterogesellschaft mit den Hetero-Einrichtungen.
Also ganz konkret, wenn Sie jetzt als Schwule ins Altersheim gehen, dann
lasse ich mir meinen Sex nicht vermissen, um Gottes Willen nicht.
Aber Sie werden kaum einen Partner finden dort?
Nein, sicher nicht. Aber da muss natürlich auch Zutritt haben zu mir, wenn ich im Altersheim bin. Ohne grosse Formalitäten und eintragende Partnerschaft und Ehe und so weiter. Also das brauchen wir dann nicht.
Sagt Peter Thommen, auch Schwulenpapst genannt. Die Maya Brändli hat ihn zum 60. Geburtstag in seinem Buchladen besucht. Es ist 6:03, jetzt nochmals das Wichtigste aus der Sendung. Der Mann, der vor 6 Jahren in einer Telefonkabine auf einem belebten Marktplatz seine Frau verschossen hat, ist in sein Heimatland Türkei zurückgeschafft worden. Dort tut er den Rest von seiner 18-jährigen Strophe absitzen. Basel-Stadt weist pro Jahr etwa 8 bis 10 Straftäter aus und die Tendenz ist steigend. Der Bundesrat Didier Burkhalter hat heute am Vormittag die MUBA eröffnet. In seiner Rede hat er die Basler Politikerinnen und Politiker gelobt, sie würden weniger polemisieren und hat das mit der Fasnacht in Zusammenhang gebracht. Wie das Wetter am Wochenende ist, das weiss Christine Jutz von SF Meteo.
Am Abend regnet es zuerst noch. Im Oberbaselbiet gibt es auch Schnee oder Schneeregen. In der Nacht wird es dann aber überall trocken und zum Teil klart der Himmel auch ein bisschen auf. Entsprechend muss man auch heute in der Nacht mit rutschigen Strassen rechnen. Die Temperaturen liegen nachts nämlich um den Gefrierpunkt. Morgen Samstag hat es dann zuerst ein paar Nebelfelder, sonst ist es aber noch freundlich. Schon gleich tut es von Frankreich her am Morgen aber wieder zu. Ein bisschen Nieselregen ist möglich, sonst bleibt es morgen Tag durch aber meistens trocken. Die Temperaturen liegen in Basel bei 5 Grad, in Zissach bei 4 und auf der St. Chrischona bei 2 Grad. Am Sonntag ist es dann meistens grau, es geht beise und den Tag durch schneit es immer wieder einmal. Am Rhein können sich auch Regentröpfe unter den Schnee mischeln. Die Temperaturen liegen bei 2 Grad.
So viel vom Regionaljournal Basel für heute. Was in allen Regionen von der Schweiz letzte Woche zu reden gegeben hat, das gibt es morgen Mittag.
Regional Diagonal, die Woche quer durch die Schweiz. Morgen unter anderem mit diesen Geschichten. Die Kirche predigen gern Umweltschutz. Ein Haufen Kirchenbauten sind aber regelrechte Energieschleudern. Diesen Widerspruch wollen die beiden Landeskirchen im Aargau lösen. Widersprüchlich ist manchmal auch die Politik der Grünen-Liberalen. Eindrücke zu diesen politischen Senkrechtstarter aus dem Parlament von Basel und Zürich. Und Tessiner Schreiner machen ein Theater. Statt mit Inserat für ihre Arbeit zu werben, schicken sie eine Volkstheatergruppe in die Dörfer. Regional Diagonal, morgen Samstagmittag, gerade nach den 12 Nachrichten, auf DRS 1.
Und das nächste Regionaljournal Basel, das gibt es wieder morgen oben am 17:30. Am Mikrofon verabschiedet sich Wanda Düring.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.